Guernica. Angeblich wollten sie nur eine Brücke zerstören. Doch als die deutschen Piloten der Legion Condor am 26. April 1937 das baskische Guernica bombardieren, begehen sie das wohl erste große Kriegsverbrechen der Luftwaffe. Und vielleicht hätte die Welt das Drama bald vergessen, wenn nicht Pablo Picasso das Entsetzen dieses Frühlingstages vor 70 Jahren mit einem verstörenden Gemälde ins Gedächtnis der Menschheit eingebrannt hätte. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei Geo Epoche, und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal zuhören. Wir berichten in diesem Podcast über historische Kriminalfälle und Unrechtstaten, aber nicht nur das. Wir tauchen dabei immer tief in die Zeit ein, in der sich die Verbrechen jeweils zutrugen. Um das Ausmaß des Verbrechens, um das es dieses Mal geht, zu erfassen, reicht es, ein einziges Bild zu betrachten. Das im Original gigantische 27 Quadratmeter große Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso, das im Sommer 1937 auf der Pariser Weltausstellung zu sehen war. Das Gemälde erzählt vom grauenvollen Schicksal der kleinen baskischen Stadt Guernica, die wenige Monate zuvor, am 26. April 1937, von der deutschen Luftwaffe in Schutt und Asche gebombt worden war. Und es wurde zum Sinnbild für Kriegsverbrechen schlechthin. Hunderte Menschen verloren ihr Leben bei diesem Angriff, der für die Deutschen nicht mehr war als eine militärische Fingerübung. Sie wollten austesten, wie sich eine Stadt aus der Luft am besten zerstören lässt. Wie sich das Drama dieses Tages in all seinen schrecklichen Einzelheiten entfaltete, auch etwa was die deutsche Luftwaffe überhaupt in Spanien machte, das lässt sich aus einem Gemälde natürlich nicht herauslesen. Dazu braucht es Worte. Und die hat Geo-Chefredakteur Jens Schröder gefunden. Er hat eine wirklich packende Geschichte über das Schicksal Guernicas geschrieben. Die hören wir gleich. Vorher möchte ich mit ihm das Geschehen damals ein wenig einordnen. Jens, die Bombardierung Guernicas geschah ja nicht im Rahmen des Zweiten Weltkrieges, sondern gut 2,5 Jahre vorher im Spanischen Bürgerkrieg. Wie kam es zu dem? Was war damals los in Spanien?
Ja, wir sind also Anfang der 30er Jahre, und da muss man sagen, da ist Spanien schon ein seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten sogar, zerrissenes Land mit großer Polarisierung. Es gab auf der einen Seite eine konservative Fraktion, Monarchisten, Nationalisten, auch Faschisten, Großgrundbesitzer, auch die katholische Kirche, die hatten das Interesse, alte Strukturen zu bewahren und haben das auch sehr mit sehr viel Macht versucht durchzusetzen. Und dann gab es eine Gegenbewegung, Industriearbeiter, Tagelöhner, Gewerkschafter, Intellektuelle. Es gab allein 100.000 bekennende Anarchisten in Spanien zu der Zeit, die sich sozusagen dagegen gestellt haben und Spanien modernisieren wollten und auch zu einer linkeren Regierungspolitik bringen wollten. Es gab drei kleinere Bürgerkriege in den Jahrzehnten davor, Dutzende Staatsstreiche. Also es brodelte sehr in diesem Land.
1931 wurde Spanien dann ja eine Republik, aber das hat das Ganze nicht befriedet, offenbar.
Genau, es wurde eine Republik, das muss man heute dann so sehen. Das ist eine eher aus der damaligen Sicht linkere Regierung, demokratisch gewählte Regierung. Die arbeitete aber sehr ineffektiv. Die Linke parteipolitisch war sehr zerstritten. Es gab Zugeständnisse an die Konservativen, um irgendwie voranzukommen. Am Ende waren alle unglücklich. Es ging nicht richtig voran. Es gab dann einen Putschversuch von rechts. Es gab einen Arbeiteraufstand von links. Also das war sehr viel Gewalt immer noch drin. Und das war dann auch der Moment, wo tatsächlich Francisco Franco, der spätere Diktator, aufstieg, weil der hat nämlich als ein Offizier der Fremdenlegion für die republikanische, also die demokratisch gewählte, eher linke Regierung, den Arbeiteraufstand, der ja sich ja gegen die Regierung auch richtete, niedergeschlagen. Dafür war er sozusagen geholt worden und hat da sich hervorgetan. Und das war der Moment, wo er in der Armee auch aufgestiegen ist. Und das hat ja nachher zu Problemen geführt. Der war eben der Diktator später.
Am 17. Juli 1936 versucht dann ja eine Militärjunta, darunter Franco, das Land zu übernehmen. Aber der Militärputsch misslingt zunächst. Warum?
Ja, also der neuerliche Putschversuch kam dann halt zustande, weil die Konservativen fürchteten wirklich eine Art Sowjetisierung der spanischen Politik, und das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass eben wieder der Putsch versucht wurde. Die Militärjunta überschätzte aber dann doch die eigene Gefolgschaft, denn auch im Militär sind ihr nicht alle gefolgt. Die Marine zum Beispiel ist zu ganz großen Teilen bei der demokratisch gewählten Regierung geblieben, was zur Folge hatte, dass man die Truppen aus Nordafrika, die eigentlich den Putsch unterstützen sollten, auch wo Franco auch mit von der Partie war, nicht übers Meer holen konnte, weil die Marine nicht mitgespielt hat. Das ging dann erst, als Flugzeuge aus Deutschland zu Hilfe gekommen sind.
Da muss man kurz sagen, glaube ich, dass Marokko Spanisch
genau. Spanisch war. Ja, genau. So, also die Militärjunta überschätzte die eigene Gefolgschaft, kam nicht so richtig mit dem Putsch voran. Die Regierung aber überschätzte auch ihre Fähigkeit, diesen Putsch abzuwehren. Zum Beispiel gab es von den Gewerkschaften Appelle, dass man alle Gewerkschaftsmitglieder, Millionen Menschen, bewaffnen sollte mit Gewehren, dass die Regierung verteidigen. Das wurde nicht gemacht, aus Angst auch davor, dass die Spaltung innerhalb der Linken dann plötzlich vielleicht zu starkes Gewicht kriegen würde. Beobachter oder Historiker sagen tatsächlich, dass das möglicherweise der Punkt war, an dem sozusagen die Regierung es verspielt hat, die Möglichkeit, den Putsch niederzuschlagen. Situation, die dann entstanden ist, ist ungefähr eine 50-50 Aufteilung des Landes zwischen den Konservativen oder den Putschisten und den regierungsfreundlichen Lager. Und 50-50 ging nicht vor und nicht zurück. Es war die Voraussetzung für einen sehr erbitterten und dann 3 Jahre währenden Kampf.
Und der wurde von beiden Seiten ja äußerst brutal geführt. Was bedeutete dieser Bürgerkrieg für die Millionen Spanier, für die Zivilbevölkerung?
Also hast du richtig gesagt, es war eine unglaubliche Brutalität auf beiden Seiten. Also die Republikaner, wir denken immer, das sind Konservative, weil in den USA die konservativere Partei Republikaner heißt. Also hier, wenn ich Republikaner sage, meine ich die demokratischen, eher linksgerichteten Kräfte. Die ermordeten tatsächlich Großgrundbesitzer, Priester, Nonnen zu Hunderten und zu Tausenden. Das nannte sich teilweise Spazierfahrten. Die wurden abgeholt und irgendwo im Feld dann die Leichen deponiert. Die rechtsgerichteten Konservativen, auch Faschisten, ermordeten ihrerseits intellektuelle Gewerkschafter. Bei Gewerkschaftern, die wurden dann also auch teilweise mit ihrem Mitgliedsausweis einer Gewerkschaft, die wurde ihnen auch noch auf die Brust gelegt, den Leichen, damit man sieht, wer da warum gestorben ist. Intellektuelle wurden ermordet. Es gibt den Fall von des Dichters Lorca, der bis heute die spanische Justiz beschäftigt, was da passiert ist. Der ist also auch ermordet worden. Und dann gab es noch auch eine andere Art von Gewalt. Sowjetagenten ermordeten innerhalb des zerstrittenen linken Lagers unliebsame Gegner, weil die wollten Spanien tatsächlich auf Sowjetkurs bringen. Also am Ende war es dann, glaube ich, die Zerstrittenheit der Republikaner, der Regierungstreuen, die dann Francos Sieg und den Sieg der Putschisten ermöglichte. Und das ganze Drama ging aber im Getöse des Zweiten Weltkriegs natürlich unter, weil der natürlich parallel dazu angefangen hat. Und Franco hat dann eben 40 Jahre als rechter Diktator mitten in Europa geherrscht. Das ist bis heute nicht richtig aufgearbeitet worden in Spanien.
Gehen wir nochmal zurück in die Jahre 36, 37. Du hast eben die Sowjetagenten erwähnt. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges greifen dann ja ziemlich rasch andere Mächte, andere europäische Mächte in den Konflikt ein. Als ersten Stellvertreterkrieg der Moderne hast du das in deiner Geschichte bezeichnet. Wie kam das?
Ja, das ist fast ein bisschen eine paradoxe Situation. Es gab die Vereinbarung der anderen europäischen Mächte zur Nicht-Einmischung. Es gab einen Nicht-Einmischungsausschuss, wo dann also auch Deutschland, Italien, Frankreich, alle anderen Mächte sich dazu verpflichtet haben, sich da rauszuhalten. Aber es hat sich niemand dran gehalten so richtig. Die Sowjetunion hat tatsächlich wirklich sehr aktiv in diesen Krieg eingegriffen, weil sie das Gefühl hatte, sie könnte sozusagen die ideologische Oberhoheit über den Kontinent da ein Stück weit voranbringen, indem sie die Linke unterstützt oder Teile der Linke unterstützt. Frankreich hat teilweise Waffen geliefert. Man fühlt sich daran heute erinnert, tatsächlich an die Ukraine-Situation. Also dass zum Beispiel da Frankreich schwere Waffen an die spanischen Nachbarn der Republik, der republikanischen Truppen geliefert hat. Viele Freiwillige, also George Orwell, Hemingway, Intellektuelle aus der ganzen Welt, Tausende von Freiwilligen sind da hingegangen, um gegen die rechten politischen Kräfte zu kämpfen. So, und Deutschland und Italien waren sozusagen die großen Kräfte, die sich auch eingemischt haben und natürlich auf der Seite von Franco und auf der Seite derer, die die republikanische Regierung absetzen wollten. Warum haben sie das gemacht? Bei Deutschland kann man spekulieren, dass Deutschland gerne ablenken wollte davon, dass es sozusagen auf der anderen Seite des Kontinentes einen großen Weltkrieg anfangen wollte, die Vorbereitungen so ein bisschen verschleiern, indem man da sozusagen den Spanischen Krieg mit angefeuert hat. Gleichzeitig war das für Deutschland, muss man sagen, gibt es auch Beweise dafür, ein Test von Waffen und eine Übung für Soldatinnen, dass sie da Kampferprobungen sammeln. da wurde experimentiert. Und am Schluss wurde sogar das ganze Drama, über das wir heute reden, der Angriff auf Guernica, nicht aufgearbeitet, unmittelbar danach, weil der Nicht-Einmischungsausschuss das Veto von Deutschland dagegen entgegennehmen musste und es gab keine Aufarbeitung des Guernica-Massakers.
Was damals mit Guernica geschah, ist ja dann zum Inbegriff des Kriegsverbrechens geworden. Lass uns das mal kurz klären, was das überhaupt per Definition ist, ein Kriegsverbrechen.
Ja, das ist natürlich ein Begriff, der über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt worden ist und mit mehr Inhalten und facettenreicheren Inhalten gefüllt worden ist. Interessant ist zum Beispiel, dass man Anfang des 20. Jahrhunderts sich eine individuelle Schuld an Kriegsverbrechen noch gar nicht so richtig vorstellen konnte. Krieg war was, das machten Staaten und wenn da dann Gräueltaten geschahen, dann waren das nicht die einzelnen Menschen schuld im juristischen Sinne, sondern der Staat. Das hat sich angefangen zu ändern, zum Beispiel im Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurde zum ersten Mal, soweit ich weiß, eine Person benannt als schuldig an bestimmten Dingen, nämlich Kaiser Wilhelm II., also ein Mensch, der dem individuelle Schuld zugesprochen wurde. Heute ist es so, es gibt ganz, ganz viele Definitionen, was Kriegsverbrechen sind. Es gibt eine Hauptrechtsquelle dazu. Das ist das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998, das sich wiederum bezieht auf das Genfer Abkommen von 1949. Da werden zum Beispiel Tatbestände festgelegt, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch gibt es einen Katalog von der detaillierteren Beschreibung, also Mord an Zivilisten, Benutzung von Schutzwürdigen als Schutzschild, um Angriffe abzuwehren, Plünderungen, Tötung von Gefangenen, sexuelle Übergriffe als Waffe einzusetzen, ist ein Kriegsverbrechen. Auch übrigens den Abtransport von Wirtschaftsgütern, auch das sehen wir zum Beispiel ja heute, oder wird zumindest die Beschuldigung ausgesprochen, dass Russland das in der Ukraine tut, ist auch im Katalog von Kriegsverbrechen gelistet.
Schwierig ist dann ja immer, wer ist der Richter?
Genau, also da gibt's, es muss ja eine Gerichtsbarkeit geben, die ein Kriegsverbrechen dann auch ahndet. Das ist natürlich bei einer weltweiten, nicht ganz einig seienden Gemeinschaft schwierig. Es gibt die Möglichkeit, so Sondergerichte zu machen. Das waren zum Beispiel bei den Nürnberger Prozessen, das waren Sondergerichte der Siegermächte, der Alliierten. Es gibt auch Sondergerichte, die sozusagen mit UN-Beteiligung zustande kommen. Das war zum Beispiel in Kambodscha so oder ist immer noch, wo die Verbrechen der Roten Khmer abgeurteilt werden oder aufgearbeitet werden. Und es gibt auch ständige Einrichtungen, zum Beispiel eben den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, wo ja für viele überraschend dann doch Slobodan Milosevic zum Beispiel angeklagt war und auch verurteilt wurde wegen Kriegsverbrechen auf dem Balkan.
Guernica gilt allgemein als erstes großes Kriegsverbrechen der deutschen Luftwaffe. Das wundert ein bisschen oder verwundert ein bisschen, denn auch im Ersten Weltkrieg hat es ja schon Luftkämpfe gegeben. Gleich am 6. August 1914 warf ja ein deutscher Zeppelin Bomben über den belgischen Lüttich ab und da starben auch einige Zivilisten. Inwiefern kann man das denn so definieren?
Das ist einfach, glaube ich, eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass Krieg zu Zeiten des Ersten Weltkriegs ja immer noch mehr als dann später als legitimes Mittel der Politik gewertet wurde und dass sozusagen das als die Dinge als Verbrechen zu bezeichnen einfach sich erst nach und nach sozusagen eingebürgert hat. Das ist einfach, glaube ich, eine Frage der Systematik. Man kann natürlich auch rückblickend alles Mögliche als Kriegsverbrechen einstufen, wo Zivilisten mutwillig oder billigend in Kauf genommen getötet wurden. Aber die Definition, was ist ein Kriegsverbrechen, hat sich erst tatsächlich im 20. Jahrhundert dann nach und nach entwickelt.
Kriegsverbrechen passieren ja traurigerweise auch in der Gegenwart. Du hast es eben schon angesprochen, Stichwort Ukraine und auch Syrien zuletzt sicherlich. Kann es das überhaupt geben, bei allen Versuchen der internationalen Staatengemeinschaft irgendwie dem rechtlich Einhalt zu gebieten, einen Krieg ohne Kriegsverbrechen?
Naja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die man Psychologen stellen muss. Meine Position dazu ist, dass diese Spirale der Gewalt, die in kriegerischen Auseinandersetzungen offensichtlich immer passiert, so eine Art Entmenschlichung auslöst, dass sozusagen die Hürde, Gewalt zu verüben, auch schlimme Gewalt, auch Gewalt gegen Zivilisten immer niedriger wird, weil man sich in so einer Gewaltspirale ohnehin befindet. Das ist ja wirklich teilweise frappierend, wenn man dann auch jetzt diese Geschichte von Guernica sieht, wenn man das vergleicht mit dem, was heute in der Ukraine passiert. Das ist wirklich Da bleibt einem so ein bisschen die Luft weg, weil da werden auch Zivilisten durch Korridore aus der Stadt Guernica nach Bilbao evakuiert und man wartet auf schwere Waffen, um den Angriff der Nationalisten abzuwehren, schwere Waffen aus dem Ausland und die kommen nicht. Also das ist wirklich irre, wie sich das in Teilen wiederholt und diese Gewaltspirale scheint mir tatsächlich so zu sein, dass die in einem Krieg mehr oder weniger automatisch kommen. Natürlich nicht für jeden und jede, die da kämpfen, aber offensichtlich ist dann die Hürde, einfach Gewalt anzuwenden und schlimmste Gewalt anzuwenden, auch gegen Unbeteiligte, wird immer niedriger.
Jens, zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, wie ist es denn dir bei der Arbeit an dieser Geschichte, die wir gleich hören, ergangen? Du hast ja oder du bringst uns ja einige Menschen in Guernica, die das Inferno da damals erlebten, auf wirklich berührende Weise sehr nah.
Ja, also da muss ich jetzt einmal sagen, da habe ich eine wahnsinnig tolle Hauptquelle gehabt. Das ist ein Buch von Gordon Thomas und Max Morgan Witz. Das sind zwei britische Autoren, die inzwischen leider, soweit ich weiß, verstorben sind. Ich habe aber damals, als ich die Geschichte geschrieben habe, mit dem einen von denen auch noch länger Kontakt gehabt, weil wir natürlich uns rückversichern wollten, dass wir das verwenden können und dass wir das, dass wir die Recherche nutzen können. Die haben in den 70er Jahren, als noch Franco-Diktatur war, da war es noch nicht so einfach, über diese Guernica-Geschichten und über die Bürgerkriegsgräuel zu sprechen, haben die in Guernica eine Recherche nach Zeitzeugen gemacht und haben da also diese ganzen Geschichten von diesem Bäcker, von diesem Feuerwehrmann, die ich dann mit aufgenommen habe, recherchiert und mit denen gesprochen und aufgeschrieben. Und deswegen kann das so detailliert erzählt werden. Also der hat mir damals gesagt, er freut sich, dass die Recherche nochmal, das Buch gab es, glaube ich, auch nur auf Englisch und ist auch längst vergriffen. Der freut sich, dass die Recherche nochmal hochgeholt wurde. Und das finde ich jetzt auch toll, dass wir das hier nochmal im Podcast machen können.
Ja, vielen Dank, Jens, für das Gespräch.
Gerne.
Die ganze Geschichte hören wir jetzt. Guernica, eine historische Reportage von Jens Schröder. Es liest Peter Kämpfe.
Montag, 26. April 1937, kurz nach 5 Uhr morgens. Das Wetter ist besser geworden über Guernica. Die dichte Regenfront der vergangenen Tage hat sich über den Golf von Biscaya verzogen. Nur noch ein paar Zirruswolken reflektieren die Strahlen der aufgehenden Sonne. Der junge Bäcker Antonio Arasamani hat schlecht geschlafen. Im Schuppen hinter seiner Backstube in der Coyen-Calle Nummer 11 hat er die Nacht auf Mehlsäcken verbracht, halb verrenkt und nur gewärmt von zwei seiner Katzen, immer wieder aufgestört vom fernen Geschützfeuer. Aber zumindest hat er so verhindert, dass sich noch einmal irgendjemand im Schutz der Dunkelheit an seinen Vorräten bedient. Lebensmittel sind knapp in Guernica, der heimlichen Hauptstadt der Basken. Gleich zu Beginn des spanischen Bürgerkriegs im Sommer 1936 hat sich die ganze Region im äußersten Nordosten des Landes auf die Seite der republikanischen Regierung geschlagen. Doch nun hat die gegnerische Armee, geführt von Faschisten und Nationalisten, die baskischen Territorien vom Rest des Landes abgeschnitten. Und die Blockade beginnt zu wirken. Für ein Kilo Kaffee müsste ein Tagelöhner in Guernica fast 3 Monate arbeiten. Manche Metzger schlachten schon Katzen und verkaufen sie als Kaninchen. Die Lage hat sich noch verschlimmert, seit sich immer mehr Flüchtlinge und versprengte Soldaten im hektischen Rückzug von der Front nach Guernica gerettet haben. Hungrig und in zerfetzten Uniformen lungern sie zu Hunderten auf dem Bahnhofsplatz herum, fallen in Scharen ein ins Arien und in die Taberna Vasca, die besten Restaurants der Stadt, stören den abendlichen Tanz auf dem Platz vor der Schule, suchen auf dem Friedhof hinter den Grabsteinen und selbst im Nonnenkloster Santa Clara Schutz vor dem kühlen Nachtwind. Und jetzt muss Antonio Arasamani feststellen, dass sie auch seinen 1929er Ford vor der Bäckerei als Schlaflager entdeckt haben. Auf der Motorhaube sind Gewehre, Tornister und Patronengurte abgelegt. In den Sitzen haben sich erschöpfte Kämpfer ausgestreckt, auf dem verkrusteten Blut ihrer verwundeten Kameraden, für deren Transport das Auto am Vortag beschlagnahmt worden war. Fluchend fegt Arasamani die Ausrüstung auf das Straßenpflaster, zerrt die Soldaten aus dem Wagen. Er braucht ihn, um so zu tun, als sei dieser Tag ein ganz normaler Montag. Er wird sich in der örtlichen Werkstatt neues Benzin beschaffen. Der Besitzer verlangt Apfelkuchen dafür. Und dann wird er, wie immer, mit seiner Runde beginnen. 650 Kunden warten auf frisches Brot. Bis zum Abend dieses 26. April werden etwa 100 von ihnen tot sein. Als der Feuerwehrmann Juan Ciliaco mit seinem 12-jährigen Sohn durch die Innenstadt zum Bahnhof geht, herrscht kaum Verkehr. Viel weniger Karren als sonst rumpeln auf ihren Holzrädern durch die Gassen von Guernica. An der Ecke der Calle San Juan hat sich wie an jedem Markttag der alte Fruchteisverkäufer aufgestellt. Vielleicht ist er aus Trotz gekommen, vielleicht aus Gewohnheit. Sein Kasten jedenfalls ist leer. Sidiako ist früh aufgestanden. Sein Sohn soll mit dem ersten Bus nach Bilbao fahren, in Sicherheit. Denn schon in wenigen Tagen, so erzählen es sich die Leute, könnte der Feind Guernica erreichen. Manche hoffen, dass die Stadt mit der heiligen Eiche, unter der die spanischen Könige seit Jahrhunderten die Autonomierechte des baskischen Volkes bezeugt haben, aus Respekt vor ihrer großen Tradition von Zerstörungen verschont bleiben wird. Sidiako glaubt das nicht. Vor der Abreise macht er mit seinem Sohn noch einen Abstecher zur Feuerwache. Der Junge will sich von den beiden Pferden verabschieden, die in der Nacht zuvor den Feuerwehrkarren zu einem Einsatz gezogen haben. 300 Liter Wasser mussten Sidiako und seine Kollegen aus den geflickten Schläuchen auf eine brennende Pension spritzen. Es war der erste Alarm seit einem halben Jahr. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle. Aber ob sich die Feuerwehr von Guernica gegen einen größeren Brand bewähren würde, da ist der erfahrene Sidiako sich nicht sicher. Die Häuser der Stadt mit ihrem trockenen Gebälk sind wahre Feuerfallen. In den engen Gassen könnten die Flammen wie durch einen Windkanal immer neuen Sauerstoff ansaugen. 2 Wochen zuvor hat Juan Sidiako einen Brief an die Feuerwehrzentrale in Bilbao geschrieben, von verbogenen Verbindungsstücken der Schläuche berichtet und von der unzuverlässigen Pumpe. Bislang ist das Schreiben unbeantwortet geblieben. In der Feuerwache kommt ihnen der Stallbursche aufgeregt entgegen. Saboteure, so brüllt er, hätten das Trinkwasser der Stadt mit Gift verseucht. In normalen Zeiten würde Sidiako auf solche Gerüchte nichts geben, aber nun weiß er schon seit Wochen nicht mehr, was er glauben soll. Im Kloster der Karmeliterinnen am Rande der Stadt ist die Krankenschwester Teresa Ortuz von ihrer Strohmatratze aufgestanden. Die Oberin hat sie nach kurzem Schlaf geweckt. Stabsarzt Juan Cortés braucht im Lazarett Hilfe. Teresa Ortuz bewundert den Mediziner für seine Ausdauer am Operationstisch, für seine zupackende Art. Und sie hasst ihn, wenn sein Atem wieder einmal nach Alkohol und Knoblauch stinkt und wenn er mit beißendem Zynismus die Ambulanzfahrer beschimpft, weil sie ihm hoffnungslose Fälle liefern. Männer, deren Körper mit großen Schrapnellwunden übersät oder von Maschinengewehrkugeln durchsiebt sind. Todgeweihte mithin, für die man, sagt Cortés, das kostbare Benzin der Krankenwagen nicht vergeuden dürfe. Seit einigen Tagen werden Soldaten mit schwersten Verbrennungen von der Front in die Stadt gebracht, Opfer von Flugzeugangriffen mit Brandbomben. Auch in Guernica wächst die Angst vor Luftschlägen. Nachts sind die Fenster des Klosters mit dem schwarzen Stoff der Nonnenkleider verdunkelt. Über den Stapeln von frisch gewaschener Operationswäsche im Hof ist ein sorgfältig mit Gras getarntes Netz gespannt. Und auf dem Dach sitzen zu jeder Tageszeit 2 Ordensschwestern, Rücken an Rücken, und suchen den Himmel mit Feldstechern ab. Plötzlich ist ihre Handglocke zu hören. Ein Lazarettgehilfe rennt ins Kloster, schreit »Avion, Avion!« Doch da hat die Maschine schon wieder abgedreht. Stabsarzt Cortés sagt unwirsch, wenn wir wegen jedes Flugzeugs Pause machen, kriegen wir überhaupt nichts geschafft. Knapp 50 Kilometer entfernt, in der Stadt Vitoria, hat Oberstleutnant Wolfram von Richthofen, ein Neffe des legendären Weltkrieg I-Piloten, gerade seine morgendlichen Leibesübungen absolviert, sich rasiert und seine Suite im Hotel Fronton verlassen. In der schlichten Khaki-Uniform seiner Einheit durchquert er die Lobby, wo seine Leute am Vorabend nach ihrer Rückkehr aus dem Bordell noch verspätet auf Adolf Hitlers Geburtstag am 20. April angestoßen haben. Im Vorbeigehen wirft er einen Umschlag in den Postsack. Der Brief enthält Richthofens jüngste Tagebuchseiten und ist für seine Frau bestimmt. Adressiert ist er aber, wie auch alle Briefe seiner Männer, an Max Winkler, Berlin W8, Postschließfach 81, eine Tarnadresse. Die Mission der rund 5000 Mann starken deutschen Legion Condor in Spanien ist streng geheim. Niemand soll wissen, dass die junge deutsche Luftwaffe, seit 1935 im Aufbau begriffen, Kriegserfahrung sammelt, indem sie die Armee der aufständischen spanischen Nationalisten unterstützt, gemeinsam mit Bomberpiloten aus dem faschistischen Italien. Auf dem linierten Briefpapier hat Richthofen seiner Frau von einem Angriff aus der vorangegangenen Woche vorgeschwärmt, bei dem auch die Italiener eine gute Figur gemacht hätten. Sieht toll aus. Sehr gute Bombenwirkung, sehr dichte Bombenlage. Besser als bei uns. Wenn Sie Ziel finden und treffen, was häufig nicht der Fall ist, wächst kein Gras mehr. An diesem Tag will Richthofen seine Verbündeten übertreffen. Auf dem Flugplatz von Vitoria bemerken die Soldaten, dass ihr Oberstleutnant ungewöhnlich gut gelaunt ist. Um 8.30 Uhr landet das Wetterflugzeug. Der Meteorologe erwartet für den Luftraum über dem Angriffsziel und für das Anfluggebiet am Spätnachmittag 3/10 Bewölkung, leichten Wind aus Süd bis Südwest, gute Sicht. Das Ziel ist Guernica. Der 271. Tag des spanischen Bruderkampfes hat begonnen. Jener Tag, an dem die baskische Stadt zum Symbol für eine bis dahin kaum bekannte, erbarmungslose Art der Kriegsführung wird. Denn es ist nicht nur ein Ringen der Spanier, das auf der Iberischen Halbinsel tobt. Offiziell haben die Regierungen Europas zwar eine Nicht-Einmischungspolitik vereinbart, aber jeder weiß, dass sich kaum jemand an das Abkommen hält. Und dass der spanische Bürgerkrieg in Wahrheit sofort nach seinem Ausbruch zum ersten Stellvertreterkrieg der Moderne geworden ist. Der sowjetische Diktator Josef Stalin sieht in dem Konflikt eine Möglichkeit, die seit Jahren zersplitterte spanische Linke endlich auf die Linie der KPdSU zu bringen und liefert hunderte Panzer und Flugzeuge sowie Piloten und parteitreue Militärberater an die Republik. Frankreich lässt Tausende von Intellektuellen und politisch Verfolgte aus der ganzen Welt über die Pyrenäengrenze nach Spanien reisen, damit sie in den sogenannten internationalen Brigaden auf republikanischer Seite kämpfen können. Für die Putschisten kommt Unterstützung vor allem aus Deutschland und Italien. In Berlin sieht man den Krieg als Glücksfall. Zum einen lenkt er von den Vorbereitungen für einen Einmarsch in der Tschechoslowakei ab. Zum anderen bietet der Bruderkampf der Spanier ein willkommenes Experimentierfeld für neue Waffen und junge deutsche Soldaten. Einen Testlauf mit authentischem sowjetischem Kriegsmaterial auf der Gegenseite. Der Bürgerkrieg ist noch keine 10 Tage alt, da befiehlt Adolf Hitler persönlich die umfangreiche deutsche Schützenhilfe für seinen Gesinnungsgenossen Franco. Die Entscheidung darüber trifft er in Bayreuth im Anschluss an einen Opernbesuch. Wohl deshalb wird das geheime Unternehmen der Legion Condor nach der Schlussszene in Wagners Walküre benannt, Operation Feuerzauber. In Guernica versammeln sich an diesem 26. April 1937 gegen 10 Uhr ein Dutzend baskische Offiziere in einem requirierten Klosterzimmer. Sie wollen über ihre Strategie für die kommenden Tage beraten. Das eigentlich tief konservative Baskenland hat sich im Bürgerkrieg auf die Seite der Republik geschlagen, weil deren Führung den Basken Autonomie zugesagt hat. Doch seit Monaten schon ist das Baskenland eine Enklave, durch die Truppen der Nationalisten vom restlichen republiktreuen Gebiet abgeschnitten. Nun rücken gegnerische Einheiten auf Guernica vor. Alle Offiziere im Klosterzimmer sind sich darüber einig, dass die Stadt standhalten muss, zumindest so lange, bis die ersehnten Flugzeuge aus Frankreich eintreffen, mit denen sie den Vormarsch der Putschisten auf die 25 Kilometer entfernte baskische Industriestadt Bilbao stoppen wollen. Die Kirche San Juan, so beschließen die baskischen Militärs, soll daher zum Bollwerk ausgebaut werden. Ein Maschinengewehrnest in der von dicken Mauern geschützten Krypta könnte auch zahlenmäßig weit überlegene Truppen für viele Stunden aufhalten. Zudem ließe sich aus den Fenstern der Restaurants Arien und Taberna Vasca fast der gesamte Marktplatz mit Gewehrsalven bestreichen. Einige Häuser in der Calle San Juan werden für eine Sprengung vorgemerkt, um anrückenden Fußtruppen und Transportern notfalls mit Schutthaufen den Weg zu versperren. Guernica, so die Offiziere, muss bis zum letzten Ziegelstein verteidigt werden. Die etwa 7000 Zivilisten der Stadt wollen sie bis Freitag, also binnen 4 Tagen, in Richtung Bilbao evakuieren lassen. In den Straßen von Guernica ist die Anspannung inzwischen nicht mehr zu übersehen. Zum ersten Mal seit Jahren hat der Bürgermeister sein Mittagessen im Restaurant Arien abgesagt. Der Direktor der Bank von Vizcaya verschließt alles Bargeld der Filiale im feuerfesten Tresor, stopft die wichtigsten Akten in einen Postsack und schleppt ihn zu Fuß aus der Stadt. Die Tür zum Keller des Rathauses steht offen. Darüber haben Beamte ein Schild mit der Aufschrift Refugio aufgehängt. Auf dem Friedhof graben sich Soldaten in die weiche Erde ein. Für den Bäcker Antonio Arasamani ist der Arbeitstag bereits gegen 11 Uhr zu Ende. Am Schluss seiner Runde hat er noch einen Geburtstagskuchen zur Tochter einer Bekannten gebracht. Das Mädchen wird an diesem Tag 15 Jahre alt. Jetzt ist Arasamanis Benzin aufgebraucht. Er stellt den Ford ab und spaziert zu Fuß durch die Gassen. Der sonnige Tag, so erinnert er sich später, war wie eigens dazu gemacht, alles zu vergessen. Aber das will ihm nicht gelingen. Städtische Arbeiter türmen überall Sandsäcke auf. Der Bahnhofsplatz gleicht einem Sperrmülllager. Flüchtlinge haben Schränke, Stühle, Kochgeschirr zurückgelassen. Alles, was nicht leicht zu tragen ist. Als der Feuerwehrmann Juan Ciliaco nochmals beim Spritzenhaus vorbeischaut, findet er die Türen weit geöffnet und die Pferde einsatzbereit vor den Wagen gespannt. Ein Befehl des Bürgermeisters, sagt der Stallbursche. Eine Vorsichtsmaßnahme. Ciliaco ist verärgert, macht die Türen zu und spannt die Pferde wieder aus. Das hier ist kein Zirkus. Kurz vor Mittag trifft sich jenseits der Front Oberstleutnant Wolfram von Richthofen auf einem Feld bei Monte Muschetagi mit Oberst Juan Vigón, seinem Verbindungsmann auf der Seite der nationalspanischen Armee, einem ehemaligen Lehrer für Kinder aus Familien des niederen spanischen Adels. Die beiden Offiziere betrachten die von Richthofen mitgebrachten Luftaufnahmen der Aufklärungsflugzeuge. Vor Guernica klafft eine Lücke in der Front. Auf 25 Kilometer Breite weichen die Soldaten der Republik ungeordnet zurück. Die Situation ist so eindeutig, dass die beiden Männer keine Rücksprache mit ihren Vorgesetzten halten müssen. Richthofen fährt zurück nach Vitoria, um dem Stab der Legion Condor die Einsatzbefehle mitzuteilen. In der Lobby des Hotels Fronton deutet er auf der Wandkarte auf eine kleine Brücke, die Soldaten des Gegners überqueren müssen, wenn sie sich nach Guernica zurückziehen wollen. Diese Brücke und die zu ihr führende Straße gelte es zu zerstören. Niemand wendet ein, dass die ersten Häuser von Guernica nur etwa 300 Meter östlich der Brücke liegen. Jeder kennt das Merkblatt der Legion Condor, das seit 4 Wochen in der Hotelhalle hängt und Richthofens Unterschrift trägt. Solange militärisch wichtige Ziele angegriffen werden, ist da zu lesen, brauche man keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Danach fährt der Oberstleutnant an die Front, um den Angriff persönlich zu verfolgen. Ein Soldat erinnert sich später, Richthofen habe an diesem Tag seinen Mercedes so entschlossen gesteuert, als wäre der ein Jagdflugzeug. Im mehr als 100 Kilometer entfernten Burgos, dem Bomberhorst der Legion Condor, werden Richthofens Befehle gegen 13 Uhr telefonisch aufgenommen und den Führern der Flugzeugstaffeln mitgeteilt. Die Einsatzbesprechung im Büro des diensthabenden Majors ist Routine. Die erfahrenen Piloten machen sich kaum Notizen. Hauptziel, eine Brücke aus Stein, 25 Meter lang und 10 Meter breit. Kurs, zunächst Richtung Norden, ein Stück auf den Golf von Biscaya hinaus, dann wenden, um von See her die 20 Kilometer bis nach Guernica zu fliegen. Aus dieser Richtung, so die Überlegung, werden die Verteidiger keine Angriffe erwarten. Und so soll die Operation ablaufen. 4 Heinkel 111 Bomber aus einer neuen, bislang kaum erprobten Generation von Kampfflugzeugen werden den Anfang machen. Danach sollen ältere Ju-52 in 3 Wellen mehrere tausend Bomben über Guernica abwerfen. Sie sollen die Stadt in klassischer V-Formation überfliegen, geschützt von Jagdmaschinen, die den Luftraum über den Bombern sichern. Laut Flugzeugbestandsliste der Legion Condor sind an diesem Tag auch 4 Sturzkampfbomber vom Typ Henschel 123 einsatzbereit. Für einen präzisen Punktangriff wie den auf eine einzelne Brücke wären die Maschinen perfekt geeignet. Weshalb sie nicht starten, ist bis heute ungeklärt. Die Abwurfhöhe hat Oberstleutnant von Richthofen auf 2000 Meter festgesetzt. Er muss aus Erfahrung wissen, dass er damit einen hohen Prozentsatz an Fehlwürfen in Kauf nimmt. Zwischen den jeweils 20 Minuten andauernden Wellen, so ist es geplant, erhalten zwei Jagdfliegerstaffeln mit Heikel 51 Maschinen und einigen Berichten zufolge neuen Messerschmitt 109 ausreichend Zeit, um zum Tiefflug über Guernica herabzustoßen und mit ihren Bordmaschinengewehren auf jeden zu schießen, der sich aus der Deckung wagt. Wie schon häufig zuvor hat Richthofen seinen Piloten nahegelegt, auch einige Handgranaten mitzunehmen, um die im geeigneten Moment seitlich aus der Pilotenkanzel zu werfen. Bei der Auswahl der Bomben hat der Stabschef der Legion Condor an diesem Tag ausdrücklich auf der üblichen Mischung bestanden. In den Rümpfen der Flugzeuge werden Sprengbomben befestigt, darunter die mächtigen 250-Kilo-Bomben. Dazu 10 Kilogramm Splitterbomben und die 1 Kilogramm Streubrandbomben mit der Typenbezeichnung B1E. Dünne, zylindrische Metallhülsen von 35 cm Länge, gefüllt mit Thermitpulver aus Aluminium und Eisenoxid, das beim Verbrennen 2400 Grad Celsius heiß wird. Eine einzige dieser Brandbomben kann einen Lastwagen in Flammen aufgehen lassen. Richthofen setzt sie in Spanien vor allem ein, um unter fliehenden Gegnern Panik zu erzeugen. Einer Steinbrücke können sie nichts anhaben. Aber in der üblichen Mischung sind die B1E mit etwa einem Drittel vertreten. Allein die U-52 nehmen zusammen vermutlich mehr als 2500 Brandbomben an Bord. Einer der Staffelführer wird später behaupten, er habe mit aller Entschiedenheit gegen die Verwendung solcher Bomben protestiert. Aus der vorgegebenen Abwurfhöhe würden die leichten Brandsätze wie Herbstblätter über die Stadt hinabfallen, unkontrollierbar. Sein Vorgesetzter ignoriert den Einwand. Kurz nach 15 Uhr erreicht der Mercedes mit Wolfram von Richthofen den Fuß des Monte Eus. Hastig steigt er die bewaldete Flanke des Berges empor. Auf einer Höhe von 1000 Metern erhofft er sich freie Sicht auf das Zielgebiet. Im Karmeliterinnenkloster in Guernica assistiert Teresa Ortus zu diesem Zeitpunkt Stabsarzt Cortés zum ersten Mal bei einer Amputation. Sie hat sich davor gefürchtet. Jetzt wundert sie sich, wie leicht es ihr fällt. Um 15.40 Uhr entriegelt ein Mechaniker auf dem Flugplatz von Burgos das Ruderwerk der Heinkel 111 von Rudolf von Moreau, dem Führer der Versuchsbomberstaffel. Der 27-jährige Oberleutnant ist eine Legende unter den Fliegern der Legion Condor, unter anderem deshalb, weil er einige Monate zuvor mehrfach aus einer U-52 Lebensmittelpakete in den nur 50 Quadratmeter großen Innenhof einer Festung abgeworfen und damit den dort eingeschlossenen Truppen der Putschisten das Leben gerettet hat. Seine Kameraden verglichen Moreaus Leistung mit der eines 100-Meter-Läufers, der aus dem Lauf heraus mit einem Steinwurf eine Briefmarke trifft. An diesem Tag soll Moreau als erster Angreifer das Zielgebiet sondieren. Sein Funker, sein Schütze und sein Bordmechaniker sitzen auf ihren Plätzen. Die Propeller der beiden Motoren beginnen sich zu drehen. Dann jagt Moreau die fast 2000 PS starke Maschine über die Graspiste. Um 15.45 Uhr hebt die He-111 ab. Am Bug schimmert ihr Erkennungszeichen, ein Adler mit einer Bombe in den Klauen. Moreau steigt rasch auf 2000 Meter, kreist, wartet auf die beiden anderen Mitglieder seiner Staffel. 30 Minuten später treffen sie sich mit den Jagdfliegern aus Vitoria, ihrem Begleitschutz. Moreaus Beobachter liegt bäuchlings in der verglasten Nase des Flugzeugs und blickt nach unten. Die Heinkel geht tiefer, gleitet über Nadelwälder, Gebirgsbäche, schroffe Felshänge hinweg. Ab und zu ist ein Ochsengespann auf einem Feldweg zu sehen. Am Boden ist keine einzige Flakstellung auszumachen. Ziel in Sicht, ruft der Bombenschütze. Vom Dach des Klosters aus entdecken die Nonnen die Flugzeuge und lassen ihr Warnsignal ertönen. Zwei Ordensschwestern laufen auf die Straße, um Ambulanzfahrzeuge umzuleiten, damit die nicht das Augenmerk der Bomberbesatzung auf das Lazarett lenken. Stabsarzt Cortez und Schwester Teresa Ortuz beschließen, weiter zu operieren. Auf dem Bahnhofsplatz laufen die Flüchtlinge verwirrt durcheinander. Sie können das Flugzeug nicht sehen, hören aber die Glocken der Kirche Santa Maria. Zunächst weiß niemand, vor welcher Art von Gefahr das Geläut sie warnen soll. Der erste Überflug dient nur der Orientierung. Der Schütze in der Nase des Flugzeugs hat bei klarer Sicht die Brücke ausgemacht. Nun nimmt Moreau zum zweiten Mal Kurs auf die Stadt. Er drosselt die Geschwindigkeit auf 250 Stundenkilometer, zieht die Heikel etwas tiefer, korrigiert den Kurs. Dann geben die Halterungen die Bomben frei. Sie fallen mehrere hundert Meter neben die Brücke, mitten in die Stadt und auf den Bahnhofsplatz. Die Heikel 111 steigt hoch, dreht ab, verschwindet. Moreaus Maschine ist das erste von 43 deutschen Flugzeugen, die in den kommenden 3 Stunden schätzungsweise 40.000 Kilogramm Bomben über Guernica abwerfen. Nicht eine einzige wird die Brücke treffen. Auf dem Bahnhofsplatz detonieren Moreaus Sprengsätze mitten unter mehr als 300 Menschen, die auf den Zug nach Bilbao warten oder beim Fliegeralarm aus ihren Häusern ins Freie gestürzt sind. In der Calle de la Estación, 100 Meter vom Bahnhof entfernt, wird der Feuerwehrmann Juan Ciliaco von der Druckwelle zu Boden geschleudert. Als er aufblickt, sieht er eine Gruppe von Frauen mit ihren Kindern. Ihre Körper werden 6 Meter hochgehoben und dort durch die Kraft der Detonation in Stücke gerissen. Ciliaco rafft sich auf, rennt auf die nächste Einschlagstelle zu. Überall schreien Verwundete, Geschockte, Hinterbliebene. Am lautesten ist der Tumult vor dem 4-stöckigen Hotel Julian, dessen Fassade unter der Wucht einer 250 Kilo Sprengbombe zusammengefallen ist. Mehrere Frauen wühlen weinend in dem Schutthaufen. Bis vor wenigen Minuten haben ihre Kinder vor dem Hotel gespielt. Ciliaco brüllt, sie sollen still sein. Er legt sich auf die Trümmer und horcht. Dann steht er auf und schüttelt langsam den Kopf. Der Bäcker Antonio Arasamani kniet ungläubig vor einem Jungen, den er als Messdiener aus der Kirche Santa Maria kennt. Die Kleider hängen dem Kind in Fetzen vom Leib. Ansonsten scheint es unverletzt, doch die Druckwelle hat seine Lunge platzen lassen. Entsetzt stolpert Arasamani weiter auf den Bahnhof zu. Die 12-jährige Florence Madariaga erkennt er an ihrem Zopf, der fast das Einzige ist, was noch an ihrem Schädel klebt. Dann beugt er sich über den kopflosen Rumpf von Juliana Oleaga, die er an ihren Kleidern identifiziert. Der Bäcker schließt sich den Feuerwehrleuten um Juan Ciliaco an. Gemeinsam kämpfen sie sich durch beißenden Qualm bis ins Bahnhofsgebäude vor. Neben dem Fahrkartenschalter ziehen sie den Beamten aus dem Schutt. Er zittert wie durch einen Krampf. Dann stirbt er. Um 16.45 Uhr fliegt Rudolf von Moreau über der Küste erneut eine Kehre. Die übrigen Mitglieder seiner Staffel sammeln sich hinter ihm, nehmen wieder Kurs auf Guernica. Moreau führt die Staffel diesmal viel tiefer als geplant. Ihre Bomben lösen sich in 700 Meter Höhe aus den Halterungen. 11 Sekunden später treffen sie die Stadt. Der Sohn des Gastwirts aus der Taverna Vasca hat sich mit seinen Freunden in einem Entwässerungsrohr versteckt. 15 Zentimeter Beton, das scheint den Kindern ein guter Schutz zu sein. Ihre Leichen werden erst 2 Wochen später von einer plötzlichen Regenflut freigespült. Auf dem Marktplatz gehen die mit Leinen bespannten Stände in Flammen auf. Rauch erstickt Geflügel in Käfigen, schwärzt Gemüse und Obst. Menschen stolpern halb blind umher. Eine Brandbombe explodiert in einem Rinderpferch, besprüht 2 Ochsen mit brennendem Termit. Rasend vor Schmerz durchbrechen sie den Zaun, stürzen einige Meter weiter in einen Bombenkrater. Juan Ciliaco steht 50 Meter vor seiner Feuerwache, als das Gebäude hinter einer Wolke aus Rauch und Mörtelstaub verschwindet. Trümmer verschütten die Überreste der beiden Pferde, die Leiche des Stallburschen und den zusammengequetschten Feuerwehrkarren. Gegen 17 Uhr beginnen auf dem Flugplatz von Vitoria die Propeller von 10 Heinkel 51 Jagdflugzeugen zu rotieren. Über das Flugfeld von Burgos dröhnt etwa zur gleichen Zeit der Lärm von 27 luftgekühlten BMW-Sternmotoren der U-52-Bomber. Und in Guernica gelingt es einem Offizier der Republik kurz darauf, über eine Telefonleitung der Armee endlich das Oberkommando zu erreichen. Er fordert Schutz durch Flugzeuge und Artillerie an. Man antwortet ihm, sein Wunsch werde in Erwägung gezogen. Antonio Arasamani findet den Kuchen, den er am Morgen ausgeliefert hat, fast unversehrt, auf einem Trümmerhaufen in der Calle Dontello. Das Geburtstagskind und seine Mutter sind unter dem Schutt ihres Hauses gestorben. Auf der Straße beugt sich der Bäcker über eine verletzte Büroangestellte. Er will sie in eine Wohnung tragen, damit eine Bekannte sich dort um das Mädchen kümmern kann. Die Frau kommt Arasamani durch die enge Gasse entgegengelaufen, um ihm zu helfen. In diesem Moment treffen die He 51 über Guernica ein, rasen mit scharfem, heulendem Motorengeräusch in etwa 30 Meter Höhe über die Straßen und Plätze, wie fliegende Schäferhunde, die eine Menschenherde zum Schlachten zusammentrieben. So wird es später ein Bewohner beschreiben. Die Frau in der Gasse wird von der Wucht einer Maschinengewehrsalve 2 Meter weit durch die Luft nach hinten geschleudert. Als ihre Kinder auf die Leiche zulaufen, tötet sie ein einziger Feuerstoß aus der Bordwaffe einer zweiten Heinkel. Unter den Pfeilern der Renteria-Brücke, dem offiziellen Hauptziel des Luftangriffs, haben mehrere Menschen vor den Tieffliegern Schutz gefunden. Es ist an diesem Tag einer der sichersten Orte in der ganzen Stadt. Die Bomben, die der steinernen Brücke am nächsten kommen, entwurzeln ein paar Obstbäume im Garten des Klosters La Merced. Einige Brandbomben treffen auch eine nahe Bonbonfabrik, durchschlagen das Dach und lassen einen Kessel mit Zuckerlösung in Flammen aufgehen. Das Gebäude brennt völlig aus. Am frühen Abend befiehlt der Bürgermeister im überfüllten Refugio im Rathauskeller, 4 Leichen aus dem Unterstand nach draußen zu schaffen und die Tür zu schließen. Ein Jagdflieger der Legion Condor hatte in den Schutzraum hineingefeuert. In einem zweiten Refugio in der Calle Allende de Salazar wird ebenfalls die Tür versperrt. Später wird man dahinter 20 erstickte Opfer finden. Im Kloster der Karmeliterinnen arbeiten Schwester Teresa Ortuz und Stabsarzt Juan Cortés längst nicht mehr im Lazarett. Sie operieren die Verwundeten, wo immer sie von Helfern abgelegt worden sind. In den Zimmern der Nonnen, auf den Korridoren, auf dem Fußboden. Das ganze Gebäude ist voller Menschen mit zerschmetterten Gliedern, klaffenden Wunden, Kugeln im Körper. Teresa Ortuz hat längst aufgehört, die vielen Amputationen zu zählen. Ihre Arbeit erscheint ihr als eine nicht enden wollende Folge von Sägen, Schneiden und nochmals Sägen. Viele der Patienten rufen nach einem Priester, aber es ist keiner da. Bald darauf gehen die Blutkonserven zur Neige. Cortés muss immer öfter abwägen, bei welchen Verwundeten eine Behandlung noch lohnt. Als ihn die Schwester bei einer solchen Entscheidung beobachtet, knurrt er: »Ich spiele hier nicht Herrgott, ich versuche nur, es allen recht zu machen.« Die ersten U-52 befinden sich etwa zu diesem Zeitpunkt im Anflug auf die Stadt. Kurz darauf werfen sie ihre Bomben wie geplant in 3 Wellen ab. Die Sprengkörper lassen 3/4 aller Häuser von Guernica einstürzen oder verbrennen. Sie zerstören die beiden Restaurants im Zentrum, legen die Kirche San Juan in Schutt, begraben auch den Feuerwehrmann Juan Ciliaco unter Mauerwerk und Gebälk eines zertrümmerten Gebäudes. Ihre Brandbomben, so erinnert sich einer der Piloten, fliegen wie ein Silberschauer in die von Rauchwolken verhüllte Stadt. Sie setzen unter anderem die Bank von Vizcaya in Flammen und lassen das Papiergeld in deren feuerfestem Tresor zu Asche zerfallen. Eine der kleinen Metallhülsen durchschlägt das Dach der Kirche Santa Maria. Die Gemeindemitglieder versuchen, das noch nicht vollständig entzündete Thermit mit Messwein und dem Wasser aus den Blumenvasen zu löschen. Vor der Kirche hält ein Priester den Anflug der U-52 mit einer Plattenkamera fest. Sie werden leugnen, was Sie getan haben, sagt er seinem Amtsbruder. Die Welt muss den Beweis haben. Auf dem Foto sind drei Bomber über der Stadt zu sehen. Sie fliegen nicht hintereinander, wie es beim Zielanflug auf eine kleine Brücke zu erwarten gewesen wäre, sondern nebeneinander, als wollten sie einen breiten, alles vernichtenden Bombenteppich abwerfen. Als gegen 18.50 Uhr die Messerschmitt 109 Jagdflugzeuge aus Vitoria über Guernica erscheinen, so berichten Einwohner, nehmen die Bordschützen vor allem Flüchtlinge unter Feuer. Viele von ihnen sind auf einer Bergstraße in Richtung des Nachbardorfes Luno unterwegs. Der Bäcker Antonio Arasamani kann sich gerade noch vor den Salven in Deckung bringen, die in die Menschengruppen einschlagen. 10 Minuten darauf vollenden He-51 Jäger das Vernichtungswerk, eine gute halbe Stunde lang. Es war unmöglich zu verstehen, weshalb diese Flugzeuge noch gekommen waren, sagt später ein Augenzeuge. Zwischen Markt und Bahnhof stand doch schon nichts mehr. Etwa zu dieser Zeit erwacht der Feuerwehrmann Juan Ciliaco aus seiner Ohnmacht. Ein geborstenes Wasserrohr über ihm hat den Gebäudeschutt abgehalten und eine Lufttasche gebildet. Direkt neben sich sieht er einen Frauenkörper in irrwitziger Verrenkung. Er denkt an seinen Sohn und daran, welch glückliche Entscheidung es war, ihn am Morgen mit dem Bus nach Bilbao zu schicken. Gegen 20 Uhr wird Ciliaco von Soldaten aus den Trümmern befreit. Er ist fast unverletzt und schließt sich einem Bergungstrupp an. Doch die Hoffnung, im Schutt Überlebende zu finden, wird immer geringer. Ein Großteil der alten Häuser Guernicas steht in Flammen. An vielen Stellen riecht es nach verkohltem Fleisch. Durch die Fenster des Lazaretts fällt jetzt der Feuerschein der brennenden Stadt. Stabsarzt Cortés und sein Team arbeiten mit kurzen Unterbrechungen die nächsten 24 Stunden. Teresa Ortuz erinnert sich, wir wussten, wenn wir aufhören, dann werden noch mehr Menschen sterben. Um 23 Uhr erscheint endlich ein Löschtrupp der Feuerwehr aus Bilbao. Doch in den geborstenen Leitungen der Stadt ist kaum noch Wasser. Es dauert 16 Stunden, bis die letzten Feuer in Guernica gelöscht sind. Wie viele Leichen in den Straßen und unter den Trümmern liegen, kann nicht mehr ermittelt werden. Die meisten Schätzungen gehen von mehreren hundert aus. In Vitoria und Burgos treffen sich die Piloten der Legion Condor am späten Abend zur Besprechung ihres Guernica-Einsatzes. Sie haben keine Besonderheiten zu melden, doch eine, alle sind sich einig, dass der Qualm und der Staub über Guernica besonders lästig gewesen sind. Gegen Mitternacht feiern die Soldaten im Hotel Fronton eine Party. Das eigens für die Legion Condor eingerichtete Bordell hat geöffnet. 100 Peseten kostet die Viertelstunde mit einem der spanischen Mädchen. Ein Aluminiumdöschen mit 2 Präservativen sowie der Gebrauch 2 großer Handtücher inklusive. Wolfram von Richthofen kehrt nach einer letzten Inspektion des Hangars in sein Zimmer zurück. Erst 4 Tage später, inzwischen haben nationalistische Truppen Guernica besetzt, notiert er in seinem Kriegstagebuch. Guernica, Stadt von 5000 Einwohnern, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Einwohner waren größtenteils eines Festes wegen außerhalb. Masse des Restes verließ die Stadt gleich zu Beginn. Ein kleiner Teil kam in getroffenen Unterständen um. Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen. Einfach toll. Militärisch gesehen ist der Angriff der deutschen Legion Condor auf Guernica eine Episode ohne große Bedeutung. Ein einziger von fast 1000 Tagen des spanischen Bürgerkrieges. Ein Tag, an dem der Krieg einige 100 Opfer fordert, einige 100 von schätzungsweise 270.000 Menschen, die während des erbitterten spanischen Bruderkampfes ums Leben kommen. Seine weltweite Bedeutung gewinnt der Schreckenstag durch die Methode der Täter, das rücksichtslose Flächenbombardement. Sie ist nicht neu, sondern in Kolonialkriegen bereits angewendet worden. In Guernica aber zeigen sich ihre verheerenden Folgen besonders deutlich. Und so wird der Angriff vom 26. April 1937 umgehend zum Thema für die Propaganda aller beteiligten Parteien. Ein Korrespondent der Londoner Times trifft noch in der Nacht nach dem Angriff in der Stadt ein. In einem detaillierten Bericht beschuldigt er die deutsche Luftwaffe einer ruchlosen Tat ohne Beispiel in der Militärgeschichte, ausgeführt offenbar allein zur Demoralisierung der Zivilbevölkerung. Die nationalsozialistische Regierung in Berlin erkennt sofort, dass der Angriff ihrem Ruf schaden kann. Die Legion Condor entsendet eilig Feuerwerker nach Guernica, die verräterische Bombenleitwerke und Blindgänger mit deutscher Beschriftung verschwinden lassen sollen. Und der Diplomat Joachim von Ribbentrop wünscht sich von Franco ein energisches und scharfes Dementi, dass deutsche Flieger Guernica angegriffen haben. Die Verbündeten einigen sich auf die Behauptung, dass es die roten Verteidiger selbst gewesen seien, die ihre Stadt mit Benzin in Brand gesetzt hätten, damit sie nicht in die Hände der Nationalisten falle. Deutsche Zeitungen veröffentlichen empörte Kommentare gegen die Gräuelhetze um Guernica, die von der britischen Linkspresse betrieben werde. Doch da arbeiten Ingenieure der Luftwaffe bereits an einer exakten Auswertung des Bombenterrors in Guernica und in anderen spanischen Städten. In geheimen Dokumenten vermerken sie, dass die Brandbomben viele Dachstuhlbrände angeregt hätten, dass zudem durch die großen 250-Kilo-Sprengsätze Wasserleitungen zerstört wurden, was Löschversuche vereitelte. Und sie betonen die Notwendigkeit von möglichst vielen Volltreffern, um die erstrebten Brandkatastrophen hervorzurufen. Vor allem für Städte mit einfacher Bauweise, in der es nur eine ganz spärliche Möbelausstattung gäbe und auch andere brennbare Ausstattungen wie Fenstervorhänge fehlten. Die Erkenntnisse fließen ein in die Planung der Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges. Eine internationale Untersuchung des Angriffs, von der britischen Regierung halbherzig angeregt, scheitert am Widerstand der Deutschen im Nicht-Einmischungsausschuss. Ab Juni 1937 ist Guernica für die europäischen Diplomaten kein Thema mehr. Am Ende aber wird der Kampf um die öffentliche Meinung anderswo entschieden, in einem Atelier in der Rue des Grands Augustins in Paris. Dort arbeitet der schon damals berühmteste Maler der Welt, Pablo Picasso. Voller Abscheu über den Terrorakt macht sich der Spanier kurz nach dem Angriff an ein monumentales Werk, ein verstörendes Gemälde in Weiß, Schwarz und Grau, 3,50 Meter hoch und 7,80 Meter lang, sein Titel Guernica. Schwitzend und wie besessen eilt Picasso vor der Leinwand hin und her, schichtet zermalmte Leichname, schmerzverzerrte Gesichter, Tierkadaver übereinander. Am linken Bildrand kauert eine Frau im Schatten eines Stiers. Sie hält den schlaffen Körper ihres toten Kindes im Arm. Binnen 6 Wochen hat Picasso die 27 Quadratmeter bemalt und die endgültige Darstellung des Kriegsverbrechens von Guernica geschaffen. Ein Bild des Leidens und des Entsetzens, der Klage und der Anklage. Das Kunstwerk wird im Sommer 1937, noch regieren in Madrid die Republikaner, auf der Weltausstellung in Paris im spanischen Pavillon gezeigt. Bis heute prägt es die Erinnerung an den 271. Tag im spanischen Bürgerkrieg und hat den Angriff auf Guernica als Symbol für die Grausamkeit des Bombenterrors in die Geschichte der Menschheit eingebrannt.
Peter Kämpfe las Guernica, einen Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe Der spanische Bürgerkrieg. Auf bequeme Weise nachlesen können Sie die Geschichte in unserer Digitalbibliothek Geopoche Plus. Sie bietet Zugang zu allen Texten, die jemals in Geo-Epoche erschienen sind und ist unter geo-epoche.de erreichbar. Und wer mehr Geschichten von Geo-Epoche hören möchte, dem sei auch unser Podcast Menschen, die Geschichte machten, empfohlen. Er ist bei Geo-Epoche Plus mit enthalten und als Paid-Angebot bei Apple und Spotify zu finden. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es demnächst um ein Kapitel aus der finsteren Kolonialgeschichte. Wir schildern, wie zwei britische Kaufleute um 1830 beginnen, in großem Stil Opium nach China zu schmuggeln. für die dortigen Menschen ein verheerendes Geschäft, für das die britische Krone jedoch sogar einen Krieg riskiert.